Bevor es losgeht, einmal Werbung in eigener Sache. Bei Lemken sind die Blue Deals gestartet. Das bedeutet, höchste Präzision trifft auf maximale Ersparnis. Wo du am besten sparen kannst, erklärt dir dein Händler vor Ort oder schau unter lemken.com/bluedeals.
Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Ja, wir können doch mal so anfangen, Carina. Das war was ganz Neues.
Betretenes Schweigen.
Die Abstimmung haben wir vorher jetzt nicht gemacht, sonst vielleicht für die Zuhörer. Vorher stimmen uns Carina und ich eigentlich immer ab, wer anfängt zu reden. Heute machen wir es mal ganz neu, auf eine ganz neue Art und Weise. Ladies first, Carina, du darfst jetzt anfangen.
Darf ich auch noch anfangen, wenn ich schon immer aufhöre. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, mit Johannes und mir zunächst zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit. Ich habe gerade schon gesagt zu Johannes im Vorhinein, wenn wir uns schon nicht abgestimmt haben, wer anfangen darf, haben wir aber wenigstens drüber geredet, dass es komisch ist, am Ende des Tages aufzunehmen. Also normalerweise nehmen wir immer morgens auf, montags morgens, wenn wir es denn schaffen. Und heute sind wir am späten Nachmittags unterwegs, was natürlich einen Grund hat.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Den Grund dürfen wir jetzt ja natürlich noch nicht verraten, Carina. Das machen wir gleich. Wir spannen die Leute jetzt erstmal ein bisschen auf die Folter.
Genau.
Du hast ja schon gesagt, wir haben späten Nachmittag. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, trotzdem noch eine spannende, hoffentlich spannende Podcast-Folge aufzunehmen. Wobei, ich glaube, spannend wird sie auf jeden Fall werden, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen und zu überheblich zu klingen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass das eigentlich immer ganz interessant ist. Ja, Carina, wie sieht's denn aus bei dir so? Wettermäßig schwierig, auch bei euch oder?
Nö, eigentlich ist es gerade ganz gut. Wir dürfen ja seit dem 15. Januar hier bei uns in Rheinland-Pfalz, das war nämlich heute schon heiße Diskussion. Genau, die nicht wissen, worum es geht. Wir haben heute Nacht angefangen, unsere Kartoffelflächen zu pflügen. Und da gab es auch schon heiße Diskussionen bei Instagram, so nach dem Motto, ob wir das denn schon dürfen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und das ist ja von mittlerweile 100 Faktoren abhängig. Und ich bin auch ganz ehrlich, bevor wir überhaupt hier einen Arbeitsschritt anfangen, vergewissere ich mich immer noch mal, rufe noch mal bei einer Behörde an und frage da noch mal nach, ob ich da auch richtig bin, weil man hat ja zum einen die Landesdüngeverordnung, wonach wir uns ja richten müssen hier in Rheinland-Pfalz, die Vorgaben gibt. Dann haben wir natürlich unsere GAP, die natürlich auch mit Mindestbodenbedeckung und so weiter und so fort da greift. Und ja, bei uns ist es jetzt eben so, dass wir seit dem 15. Januar fliegen dürfen, weil es auch nicht, also auch keine Karwassereinschränkung, also Erosionsgefahr etc. Greift alles nicht, sonst darf man erst ab dem 15. Februar fliegen, ja. Das ist richtig, aber bei uns greift das alles nicht, beziehungsweise ja, die Fläche ist quasi freigegeben, sage ich jetzt mal, seit dem 15. Januar und deswegen haben wir am Wochenende den ersten Frost schon mal genutzt für die Zwischenfrucht, die da eben war, mit der Scheibenegge einmal ganz flach zu bearbeiten, damit die ein bisschen zerkleinert ist und besser untergepflückt werden kann. Das war jetzt mal ein Versuch, haben wir dies ja das erste Mal so gemacht, weil wir von Kollegen schon gehört haben, die zum Beispiel gemulcht haben, dass sie dann das Problem hatten, dass sie dadurch, dass der Bewuchs dieses Jahr ja etwas mehr war wie sonst, weil ne Wasser und alles war ja genug da, also es stand sehr üppig. Und wir hatten dann bei Kollegen auch mitbekommen, dass sie das Problem dann hatten durch das Mulchen, dass sich da so eine Matte gebildet hat dann nachher. Und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren das einfach mal aus, fahren da mal mit der Scheibenegge drüber, ganz flach. Und das hat sich als sehr gut erwiesen. Also das war eine gute Taktik. Und diese Nacht haben wir dann den Frost genutzt beziehungsweise sind dann heute Morgen ganz früh aufgebrochen und haben schon mal angefangen, dann ja die Flächen dann zu pflügen. Deswegen passt das Wetter eigentlich gerade ganz gut, weil jetzt soll, glaube ich, Mitte der Woche soll es dann wieder wärmer werden und Regen geben. Deswegen wollen wir da auch morgen dann fertig werden und nutzen das jetzt. Und das war hier heute so los, neben dem üblichen Wahnsinn.
Ja, aber wenigstens geht es mal wieder weiter auf dem Acker und dann noch mit so was Schönen wie Pflügen. Das ist tatsächlich auch dieses ganze Thema, ja, wie soll ich sagen, Zwischenfrucht, Einarbeitung, sei es jetzt egal vor welchem Schritt, das ist ja mittlerweile auch so eine kleine, ja, wie soll ich sagen, da gibt es so viele Herangehensweise tatsächlich. Viele machen dann natürlich können das mit einer Kurzscheibenegge machen, wenn sie eine haben in guten Frostbedingungen. Tatsächlich sehe ich immer mehr, dass viele das auch einfach mit einer Walze, Plattwalze, um den Bewuchs erstmal, sag ich mal, einzudämmen, beziehungsweise ein bisschen niederzuwalzen, dass er nicht unendlich weiter wächst und schon mal ans Rotten geht. Dann unsere niederländischen Freunde, ich wohne ja nicht weit weg von der niederländischen Grenze, auch eine ganz interessante Herangehensweise. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast, Carina. Die haben dann einen 6-Scharf-Flug auf On-Land-Betrieb mit 50 cm Schnittbreite sozusagen eingestellt, dass sie auf 3 Meter ist, und haben dann vorne in der Fronthydraulik direkt den 3 Meter Mulcher. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das wird in Niederlanden, habe ich das schon öfters gesehen. Ja, wie gesagt. Und manche flügen natürlich, je nachdem, welche Zwischenfrucht es ist und wie stark der Frost schon war. Ich weiß nicht, ob man bei eurer Zwischenfrucht schon sehen konnte, dass die ein bisschen abgestorben war, oder ob es eine etwas winterhärtere Zwischenfrucht war, weil manche, ich kann mich noch dran erinnern, als ich mal jünger war, dass dann auch nach dem normalen Winter alles braun war und eh schon in sich zusammengeknickt war, und man hat da dann einfach untergeflügt. Und manche sagen natürlich, mit einem Flug und mit der richtigen Einstellung und dem passenden Bewuchs kann man halt auch direkt unterflügen, wenn der Vorschäler richtig eingestellt ist, und damit die Erntereste halt, oder die, nicht die Erntereste, die Zwischenfruchtreste nicht an der Oberfläche zu sehen sind, aber dennoch gleichmäßig eingemischt sind in den fallenden Erdstrom, sag ich mal, der vom Flugkörper weggeht, damit man halt nicht diese Matte hat, die dann unten drin liegt. Ich glaube, die meintest du, oder meinst du, dass so eine Matte oben drauf dann liegt?
Beides. Also das, wie du schon gesagt hast, ne, oder das hätte ich auch noch hinzugefügt, das kommt natürlich ganz auf den Bestand an, und letztes Jahr beispielsweise haben wir es auch so unterflügen können, da war es auch nicht so üppig und da war auch schon mehr abgestorben vom Frost. Dieses Jahr hatten wir tatsächlich hier noch nicht so viel Frost und so starken Frost, und dementsprechend war da schon noch sehr viel Grün, und deswegen haben wir das dieses Jahr dann so gemacht. Andere Kollegen, die andere Mischungen zum Beispiel dann auch gesät haben neben unseren Feldern, kann man das ganz gut beobachten. Da war zum Beispiel auch viel Phacelia und generell so blühende Mischungen eben noch mit drin. Die sind schon sehr braun, wobei auch da der Bewuchs ja schon sehr hoch ist. Also ich würde jetzt auch mal behaupten, dass die Kollegen, also ich weiß es nicht, das auch wahrscheinlich nicht einfach so unterflügen. Wir werden sehen. Ja. Aber deswegen glaube ich, ist das auch so eine Taktik, beziehungsweise muss man halt einfach ausprobieren, ne? Und da ist wahrscheinlich auch wieder jedes Jahr anders so, ne? Wir hatten auch schon Jahre, wo wir Not hatten, dass überhaupt die Zwischenfrucht aufläuft, weil wir so wenig Regen hatten, ne? Dann hast du natürlich auch dementsprechend wenig Bewuchs. Also das ist natürlich auch jedes Jahr anders zu betrachten. Von daher haben wir es mal dieses Jahr so gemacht und sind damit aber bisher ganz gut gefahren.
Ja, das ist ja die Hauptsache. Und das ist ja wie immer, wenn du irgendwas sagst oder wenn wir irgendwas sagen, das ist natürlich auch immer von den Gegebenheiten abhängig. Kein Jahr ist wie das andere und kein Boden. Und nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich gefreut, als ich bei dir gesehen habe, dass ihr wieder blauer Technik unterwegs seid und dann auch noch mit der Scheibe, mit der Rubin 10 unterwegs seid. Beziehungsweise, das hat man ja nicht gesehen, hast ja nur geschrieben. Ja, da sieht man wieder, dass das Jahr so langsam wieder losgeht, oder?
Ja. Finde ich. Ist immer so der erste Anlauf dann jetzt wieder. Dann ist ja wieder ein bisschen Pause. Mal gucken, wann es dann weitergeht. Aber ja, da merkt man dann doch, der Winter ist dann schneller wieder rum, als man gucken kann am Ende, ne? Und die Winterarbeiten liegen noch da.
Aber ich hoffe mal, du hoffst ja jetzt, wenn du jetzt fliegst, hoffst du ja eigentlich, dass der Winter nochmal wiederkommt, oder Carina? Wenn ich das jetzt so, oder sind das nicht solche Böden, wo du sagst, du willst eigentlich, dass da nochmal Frost reinkommt, oder wahrscheinlich willst du ja, dass nochmal Frost reinkommt, damit man eine schöne Krümelung nachher dann hat, wenn es ans Kartoffelpflanzen geht, oder?
Wir haben beides tatsächlich dieses Jahr. Also hier der Kartoffelacker in der Nähe vom Betrieb ist wie immer einer der in Anführungszeichen leichteren Böden. Also das hat man auch heute Morgen schon gesehen, wie die Erde auch gefallen ist und so, wo andere mir dann auch wieder geschrieben haben, wie schreiben sie immer so schön, die Blumenerde hätte ich auch gerne. Also da ist es jetzt nicht so kriegsentscheidend, aber an einem anderen Standort, da wäre es schon ganz gut, wo die Zuckerrüben dieses Jahr hinkommen und auch noch ein bisschen Sommerung. Wenn da der ein oder andere Frost noch drüber ginge, wäre das auf jeden jeden Fall von Vorteil. Und ich sag halt immer, also Frost kann ja so oder so nicht schaden. Ja. Ne? Also ich meine, natürlich, ne, um Gottes Willen, wir wollen jetzt natürlich auch nicht mehr den Frost, der dann richtig Schaden bringt, im Sinne von, dass nachher noch irgendwie Winterkulturen noch drunter leiden und so. Im besten Fall ist natürlich auch immer eine Schneedecke da und so weiter und so fort. Aber das kann man uns ja alles nicht aussuchen. Also wenn jetzt im Januar noch ein bisschen Frost käme, glaube ich, wäre das nicht das Schlechteste auf jeden Fall.
Ja, dann drücke ich dir mal die Daumen, Carina. Jetzt noch mal was anderes, Carina. Hast du noch Feedback bekommen? Weil ich will natürlich unsere Zuhörer nicht zu lange jetzt mit unserem Gast auf die Folter spannen. Deswegen.
Ich weiß gerade gar nicht mehr, das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Normalerweise bereite ich mich hier montags morgens immer schön vor und habe dann so meinen Moment, bis es dann losgeht mit uns beiden, guck mir das nochmal an. Und heute ist aber so dadurch, dass ich so vom Tag übrig bin, bin ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Ich habe wie immer Feedback bekommen, ja, aber ob da jetzt was Nennenswertes dabei war.
Ja, komm, Carina, dann überleg du noch mal kurz, ich kann noch was von Lemken erzählen. Ich habe mal wieder eine Neuheit zu verkünden. Das ist ja auch zu der Jahreszeit relativ selten. Deswegen, dann kann ich die Zuhörer so lange unterhalten, während du mal schnell einen Blick reinwirfst. Und zwar haben wir wieder eine Neuheit im Bereich Drilltechnik. Und zwar unseren Frontbehälter Solitär F habe ich ja schon vorgestellt, den großen Behälter mit 2400 Liter Behältervolumen, den wir jetzt ja auch anders als sein Vorgänger dann als Doppelbehälter verkaufen können. Das heißt, wir können zum Beispiel auf der einen Seite Dünger reintun, auf der anderen Seite Saatgut oder zwei unterschiedliche Saatgüter ausbringen und die können wir dann auch hinten direkt an der Säschiene dann auch entweder getrennt oder als Single-Shot in einem Sährohr platzieren. Und diesen Behälter haben wir jetzt auch zum Verkauf in der 1900 Liter Variante. Das heißt, ist also etwas kleiner, 500 Liter für diejenigen, die jetzt noch nicht genau aufgepasst haben. Also 500 Liter kleiner und mit zwei Dosierungen anstatt vier Dosierungen. Das heißt, einfacher aufgebaut, leichter aufgebaut. Das ist eigentlich eine schöne Maschine, sag ich mal jetzt, um die zu kombinieren, eventuell mit einer Einzelkorn-Sämaschine oder auch mit einer Sähschiene dann hinten. Also für etwas kleinere Traktoren dann dementsprechend auch, die um da eine wendige Kombination zu haben. Das Thema Front-Heck-Kombination wird tatsächlich immer mehr nachgefragt, die gerade aufgrund der Tatsache, dass man eine gute Gewichtsverteilung hat und dementsprechend dann auch sehr schnell auch mit etwas größeren Arbeitsbreiten als mit der gewohnten 3 Meter Heckmaschine dann Flächen auch gerade in kleinen strukturierteren Gebieten dann säen kann. Also das schreckt ja immer viele Leute davon ab, eine angehängte Maschine zu kaufen, so wie ihr die habt, Carina. Dass sie dann sagen, sag ich mal, klassisches Gespräch irgendwie mit einem Landwirt aus Baden-Württemberg, der 100 Hektar bewirtschaftet auf 150 Parzellen, dann sagt er immer, ja, das ist für mich jetzt nicht die richtige Maschine. Oder ja, eigentlich.
Fühle ich.
Sagen wir 250 Hektar auf 300 Parzellen, das ist ja, also dann wäre man ja eher schon in einem Bereich, wo man mal über eine größere Maschine vielleicht als 3 Meter nachdenkt oder wie auch immer. Also das Thema wird immer mehr. Wir haben jetzt den kleinen Behälter zur Verfügung. Also wenn ihr, werft einen Blick auf unsere Internetseite, da findet ihr die technischen Daten, Gewichte, Abmaße etc. Ansonsten, Carina, gibst mir jetzt ein Zeichen, ob du was gefunden hast. Ansonsten würde ich sagen, holen wir unseren Gast doch mal dazu.
Oder ich würde sagen, wir holen unseren Gast dazu und verschieben das Feedback einfach auf die nächste Folge.
Ja, also, wenn ihr noch Feedback habt, immer her damit. Beim nächsten Mal nehmen wir wieder um 9 Uhr auf. Dann bin ich auch wieder vorbereitet. Ansonsten holen wir unseren Gast dazu und lassen uns überraschen.
Genau.
Ja, jetzt sitzen wir hier mit unserem Gast, den wir tatsächlich schon mal einmal als Gast hatten, aber jetzt natürlich unter veränderten Lebensbedingungen. Und zwar hatten wir den Gast schon mal in Folge 18, also vor genau 73 Folgen. Ihr werdet später vielleicht schon direkt am Akzent vielleicht ihn erkennen, ohne dass er sich vorstellt. Ja, damals war er noch in Deutschland aktiv. Wie schon gesagt, die Lebensumstände haben sich geändert. Inzwischen ist er wieder zurück in seiner Heimat in Südamerika und aber natürlich immer noch für Lemken tätig. Ja, Carlos, herzlich willkommen hier zum zweiten Mal tatsächlich bei Boden und Ständig. Übrigens eine Premiere.
Ja, wollte ich gerade auch sagen.
Wir hatten noch keinen Gast zweimal als Gast.
Ja, ach guck mal, dann bin ich der Erste.
Ja. Hallo Carlos und schöne Grüße nach Südamerika.
Vielen Dank, Johannes. Hallo, Carina, wie geht's?
Hi, Carlos. Ja, schön, dich wieder zu hören und zu sehen vor allen Dingen. Also ja, wir sehen dich ja auch, unsere Zuhörer ja leider nicht.
Ja, letztes Mal haben wir uns in der Klinik gesehen.
Und letztes Mal haben wir die Folge auch zusammen in Alpen aufgenommen, oder? Da saßen wir drei zusammen.
Richtig. Mhm. Und dann haben wir gesagt, Carina, du musst hier nach Chile kommen, damit du ein bisschen hier die Erfahrung von Chile und natürlich die anderen Länder, die wir betreuen hier zusammen mit meiner Kollegin, dann kannst du auch besuchen natürlich.
Genau, das haben wir damals, glaube ich, auch ausgemacht.
Und Johannes, das ist auch für dich.
Ja, ich habe mir ich habe mir ein paar Notizen gemacht tatsächlich. Ich habe mir meine Notizen gemacht und die vorletzte Frage ist gewesen, wann kommen wir denn auf das versprochene Barbecue zurück?
wisst ihr, was mir aus der Folge hängen geblieben ist? Eigentlich auch nur Alkohol, die Folge, die wir damals aufgenommen haben. Ich erinnere mich, dass du erzählt hast, dass in Chile Jägermeister mit Cola getrunken wird und an das Kunstmannbier. Kann ich mich auch erinnern.
Ja, genau. Da gibt es auch Jägermeister und auch andere Getränke, die wir hier haben. Ja.
Aber lass uns doch erstmal jetzt anfangen damit, Carlos, dass du erzählst. Ja, ich hatte das ja schon gesagt, du bist nach wie vor für Lemken tätig, aber jetzt in sehr stark veränderter Location. Und zwar warst du ja vorher in Alpen als Market Development Manager bzw. Export Manager, heißt das auch in manchen Firmen, tätig. Und jetzt bist du ja wieder in Südamerika, in deiner Heimat, Chile. Was machst du denn jetzt genau da, Carlos? Vielleicht für unsere Zuhörer, die dich schon aus der ersten Folge kennen.
Ja, Johannes, da kann ich etwas vielleicht kurz berichten, wie meine Geschichte war, wie ich bei Lemken angekommen bin damals, ja. Ja. Vielleicht habe ich auch in der Folge auch gesagt, die erste Folge, aber ich erzähle nochmal. Also ich habe in Deutschland studiert, also ich habe einen Doppelabschluss gemacht und dann habe ich in Deutschland einen Abschluss gemacht und danach habe ich bei der Firma Grimme gearbeitet. Ich habe meine Bachelorarbeit gemacht da für 6 Monate und danach bin ich wieder zurück in Chile. Da war in 2015, Anfang 2006. Und dann habe ich für den Händler von Grime und Lemken gearbeitet für 2 Jahre hier in Chile. Und dann und danach, nach 2 Jahren, dann bin ich in Deutschland angekommen, also 2018. Und dann habe ich ein Trainee für 2 Jahre gemacht bei der Firma Lemken, wo ich auch in der verschiedenen Abteilung eine Erfahrung gemacht habe. Da haben wir uns kennengelernt, Johannes. Und das war wirklich sehr gut. Also dann kann ich nur empfehlen für alle Leute oder sag mal Ausländer wie ich, ja, wenn du in Deutschland kommst und dann möchtest du in eine Firma anfangen, dann kannst du die verschiedenen Abteilungen natürlich kennenlernen und vor allem in der Landwirtschaft, dann kannst du auch empfangen. Also wenn du gut im Service bist, dann kannst du natürlich in Service bleiben oder im Marketing oder in Sales oder und so weiter und so fort. Ja, und bei mir war natürlich den Fokus auch in Sales, ja, und da war der Fokus auch in Lateinamerika, als ich mein Trainee gemacht habe. Und nach 2 Jahren, da habe ich die Position als Market Development Manager oder Export Manager gemacht. Und dann, da war ich für 4 Jahre. 4 Jahre war ich in dieser Position als Export Manager. Und ich war verantwortlich für die Region Lateinamerika, natürlich. Mhm. Spanien, Portugal, Italien und Griechenland. Diese waren meine Länder. Und Ende 2023 bin ich wieder zurück in Chile, ja, weil natürlich für Lemken oder für alle Landwirtschaftsunternehmen Lateinamerika ist natürlich, gibt es Potenzial, ja, in den verschiedenen Ländern. Landwirtschaft ist sehr stark. Und wir nehmen natürlich Länder wie Brasilien oder Argentinien. Und da hat Lemken die Entscheidung getroffen, zusammen natürlich mit mir, dass ich wieder zurück in Heimat kam. Mhm. Und ab 24 da habe ich Anfang 24 habe ich die Position als Sales und Marketing Manager LATAM angefangen. So ist. Und momentan bin ich hier, schon seit einem Jahr. Mhm. Ja, bin ich hier in dieser Position. Ich wohne in Chile. Ich bin verheiratet, schon seit langem. Meine beiden Tochter, die sind auch in Deutschland geboren. Die sind natürlich jetzt hier, wir sind alle zusammen in Osorno. Das ist im Süden von Chile. Wenn man guckt in der Landkarte, das ist im Süden von Chile, wo wir auch, oder wo hier viele Deutschen oder deutsche Kultur gibt, ja. Ja, im Süden von Chile. Mhm. Ja. So ist ein bisschen eine kleine Zusammenfassung, aber ich bin hier in Osorno und ich bin auch mit einer Kollegin, der macht natürlich den Teil von Service. Wir sind zu zweit und wir machen hier und wir reisen viel und wir sind hier in Osorno als Punkt und von hier fliegen wir nach Latam.
Mhm. Also von deiner Location aus bearbeitet ihr sozusagen den gesamten Bereich Lateinamerika, Südamerika.
Richtig, richtig. Also wir sind von hier, also ich eigentlich von einer Stadt Valdivia, die ist ungefähr 120 Kilometer von hier entfernt.
Mhm.
Und mein anderer Kollege, der Octavio, der wohnt auch hier in dieser Region und von hier machen wir natürlich Chile, der große
ja.
Landwirtschaftstor auch für, sag mal, hier ist viel Grünland, ja, wo wir ja. sind, ja, und ein bisschen Norden, das ist schon mehr Ecke für Kulturen wie Getreide, Weiß, also wie Weißen, Raps und andere natürlich. Aber wir sind von hier ganz gut entfernt mit dem Auto, da können wir gut kommen und wir haben auch ein großer Flughafen hier in der Nähe, wo wir auch von hier Richtung Hauptstadt Santiago de Chile fliegen können und von da fliegen wir zu anderen Ländern in der Region.
Wie weit ist Santiago dann von dir?
1200 Kilometer.
Ach doch, noch, also noch eine Ecke.
Ja. Aber wir sagen, Carina, hier ist nicht so weit weg, also wir sind
ja,
gewohnt,
ja.
weil wenn du guckst, Chile ist wirklich ja. ein Land, die ja. klein ist, also wenn du siehst, sehr, sehr schmal natürlich, aber sehr lang. Also ja. wir haben so ungefähr 5000 Kilometer, ein bisschen mehr, länger. Und da natürlich für uns 800 Kilometer können wir in einem Tag machen ohne Themen.
Wie ist denn die Zeitverschiebung? Ihr seid ja zurück 4-5 Stunden oder was? Wie viel Uhr ist jetzt bei dir?
Ja, genau. Wir haben momentan 4 Stunden. Wir sind 4 Stunden zurück. Ah, ja, momentan. Das ist Sommerzeit, also jetzt für uns. Wenn Deutschland in Sommerzeit ist und wir in Winterzeit, dann haben wir so 6 Stunden.
Mhm.
Da haben wir 6 Stunden.
Und Wetter ist dann auch gerade warm, nehme ich an, ne? Oder?
Jetzt ist
also
komplett anders.
Also du sitzt
anders.
Im T-Shirt da, ich hier.
Genau, ich sitze im Pulli. T-Shirt, du mit Jacke. Aber ja, natürlich, hier jetzt ist momentan Sommerzeit. Wir haben heute, ich habe aber so ungefähr 20 Grad. Aber Chile, du hast der trockene Wüste der Welt, ja? Mhm. Das ist im Norden. Und ja. dann natürlich gibt es auch die Antarktika, ja? Also wir haben verschiedene Klimazonen. Wo wir sind momentan, ist nicht natürlich der wärme Stadt von Chile, aber also sehr locker auch im Sommer um T-Shirt zu tragen und du kannst hier, ist kein Problem. Also du hast hier 20, 25 Grad, aber Richtung Patagonien momentan ist natürlich ja. 15 Grad, ja? Mhm. Also 1000 Kilometer Süden von hier.
Mhm. Ja?
Aber jetzt, wenn du jetzt gerade, du hast jetzt ja vielleicht für die Zuhörer ganz interessant, die sich darüber noch nie so Gedanken gemacht haben, aber ihr habt dann ja auch Weihnachten sozusagen, ist jetzt zwar schon wieder, ich sehe das jetzt, fällt mir das nur gerade ins Auge, weil man sieht, einerseits sehe ich jetzt gerade bei meinem Video hier Carlos im T-Shirt und hinter Carina in dem dicken Pullover steht noch der Tannenbaum.
Der Weihnachtsbaum.
Ach, stimmt. Na.
Ist dir gar nicht aufgefallen, ne? Ich habe den verdeckt.
Aber bei euch wird doch auch dann Weihnachten gefeiert, Carlos? Oder wie muss man, oder nicht so stark, oder wie, weil das ist mir jetzt gerade so ins Auge gefallen. Wird das da bei euch aktiv gefeiert oder nicht? Oder wie ist das so?
Also wird so gefeiert wie in Deutschland. Johannes ist, wir haben natürlich auch Tannenbaum und so weiter. Wir gehen also wie auch viele Deutschen natürlich in der Kirche.
Ja.
Und hier, als wir auch diese deutsche Kultur haben, also wenn
ja.
ihr auch seht, natürlich mein Nachname ist Kunstmann,
ja.
also nicht
ja.
so chilenisch, sondern Deutsch. Ja, ich kann auch Deutsch sprechen. Ja, weil hier gibt es auch deutsche Schule und verschiedene Sachen, die unsere ja. Auswandern damals gemacht haben. Ja?
Und die Freiwillige Feuerwehr.
Auch die Freiwillige Feuerwehr, ganz genau. Ich bin auch Freiwillige Feuerwehr ja, von der deutschen Kompanie. Und natürlich, das ist also Weihnachten auch nicht nur für uns, wie die Deutschen, die hier wohnen und so weiter. Die sind auch für andere Chilenen auch so wie in Deutschen. Ja, also
ja.
Tannenbaum. Wir gehen auch in der Kirche. Nach der Kirche gibt es natürlich die, also wenn man Geschenke hat
ja.
und so weiter, da gibt es auch natürlich diese Zeit und dann natürlich
ja.
das Abendessen. Ja?
Ja,
so ist das.
Und dann aber ist ja bei euch doch Erntezeit auch, oder nicht, im Winter, je nachdem.
Ja.
Weil das finde
also,
ich immer so absurd oder so verrückt. Ne? Für ja. mich ist ja Weihnachten ja. so die ruhige Zeit, weil ja im Winter hier ja nichts läuft. Ne? Und wenn ich mir jetzt ja. vorstelle, ich wäre in Chile und da ist Weihnachten und da läuft vielleicht dann, weiß ich nicht, der Kartoffelroder oder der Weltrecherche, weiß ich, was wird da bei euch jetzt gerade geerntet, je nachdem.
Ganz, ganz genau, Carina. Das ist immer hier. Also ist abhängig, wie ich dir gesagt habe. Also Chile ist so lang bei uns hier, wo ich wohne. Die Erntezeit von Getreide fängt jetzt gerade an. Ja. Also jetzt, man kann die Mähdrescher schon im Autobahn sehen, weil wir können hier im Autobahn mit dem Mähdrescher fahren. Das ist etwas auch komisch.
Verrückt.
Ja, du kannst, also wir haben hier 120 maximal km/h, kannst du fahren, aber manchmal gibt es einen Mähdrescher natürlich, die fährt ja 30 und man muss das überholen. Ja. Das ist ein anderes Thema. Aber jetzt fängt gerade an, aber wenn man Richtung Norden geht, natürlich ist schon angefangen und manchmal ist schon auch im Weihnachtszeit auch angefangen. Also ist sehr, sehr verrückt. Und auch Johannes und Carina, das ist auch für uns Dezember, ist auch wie in Deutschland, ne, in Juli so ungefähr, dann, also die Schule ist schon am Ende von dem Jahr. Ja, und so, das ist auch Schulende. Also Dezember ist alles. Schulende, ja, gibt es auch viel natürlich Abschlussfeier wie alle Unternehmen und so weiter.
Ja.
Dann alle bei der Schule ist auch Ende und dann Weihnachtszeit. Also Dezember hier ist viel los. Ist nicht wie in Deutschland, dass Dezember ein bisschen ruhiger ist. Nein, hier ist komplett andersrum.
Aber dann habt ihr auch Sommerferien ja dann auch dann sozusagen.
Ja, genau. Also, ja, genau. Über Weihnachten, also in der Schule normalerweise, die zum Beispiel meine Tochter, die sind hier aber auch bei der deutschen Schule, wo wir auch waren, ich und meine Frau, ich in Valdivia, wie ich gesagt habe, und meine Frau hier in Osorno. Und die sind die Ende des Schuljahres ungefähr 15. Dezember. Also da fängt die Sommerferien an und dann ist bis März. Also Anfang März fängt nochmal an. So ist das ungefähr, ja.
Das heißt, die ruhige Zeit, also wann ist bei euch dann, oder kann man das überhaupt dann sagen, so wie bei uns jetzt um Weihnachten, Winter rum halt, ne? Wann ist das bei euch dann?
Ja, also ich würde sagen so Juni, Juni kann sein. Also bei der Landwirtschaft zum Beispiel, Carina, ist, wir fangen jetzt an natürlich, jetzt ist die Ente und danach kommt natürlich dem Drillen, aber wir drillen bis Juni, Juli sogar. Wir machen auch im Winter, ist nicht so stark wie in Deutschland, also wir haben hier kaum Schnee, aber viel Regen. Wir haben hier viel Regen. Also hier, wo ich wohne, wir haben so ungefähr 1000 Millimeter im Jahr. Als ein bisschen mehr sogar. 1200, 1300, es kommt darauf an. Ja. Millimeter im Jahr, deswegen ist sehr grün und auch ist der Grünland hier. Aber deswegen ist viel auch gedrillt, auch in diesem Zeit, wo auch viel Regen gibt. Das ist sehr, sehr gut zu sehen. Aber mit diesen Temperaturen und auch die Bedingungen, die wir haben, ich kann auch vielleicht ein anderes Thema schon gehen, Johannes und Carina, ist, dass unsere Träge auch sehr hoch sind. Ja?
Ja.
Also wenn hier die deutsche Gruppen kommen in Chile und sehen, wie unsere Bedingungen sind und wie viele Träge können wir schon reichen, weil wir können. Also ist, würde sagen, ist auch wahrscheinlich auch wie in ein Teil von Deutschland, aber zum Beispiel hier bei Weißen kann man schon sehen, Landwirte, die 12 Tonnen per Hektar bekommen.
Ja.
Okay.
Ohne Bewässerung, ja.
Boah. Nicht schlecht.
Und dann haben wir auch natürlich die organische Masse, die das bedeutet, ist schon auch eine Herausforderung, um die Doppelbearbeitung zu machen.
Ja, ich glaube, das hatten wir auch beim letzten Mal besprochen. Bei euch ist ja viel, so wie du jetzt sagst, da in Osorno, dann wahrscheinlich, wenn da viel Grünland ist, wird da ja wahrscheinlich auch viel Vieh gehalten. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Du hast ja auch, ich glaube, es gibt auch viel Vieh auf der Weide sozusagen.
Ja.
Aber wird denn auch viel Stroh dann abgefahren, weil es auch viele Tiere im Stall gibt, oder ist das gar nicht so verbreitet in Chile?
Also gibt es beides, Johannes. Also es gibt Landwirte oder, wie sagen wir das, Leute, die natürlich empfehlen, dem Stroh komplett auf dem Feld zu verteilen. Ja?
Ja.
Wenn man natürlich mit der Mähdrescher kommt, komplett das zu verteilen und auf dem Land zu lassen, damit auch natürlich diese organische Masse mit dem Boden gemischt und dann der Struktur von dem Boden natürlich durch die Jahre besser sein wird. Ja? Da gibt es Leute, die das empfehlen und andere Landwirte machen, wie du jetzt gesagt, also die natürlich machen mit der Mähdrescher eine Linie und dann machen so Strohballen oder Stroh, wie sagt man das auf Deutsch?
Strohballen, ja.
Ja, Strohballen. Und dann geben natürlich entweder für Energie, ja, oder natürlich für Futtern.
Ja.
Es gibt beide Konzepte.
Ja.
Und du kannst hier die beiden finden. Und ich würde sagen, also als ich in Deutschland war, natürlich war nicht in dem Markt Deutschland fokussiert, aber in Deutschland kann man auch so sehen, Carina, ne? Man kann kann natürlich sehen, dass ein paar Landwirte machen und die machen dem Stroh, die sammeln dem Stroh und dann machen etwas, oder andere Landwirte, die verteilen komplett auf dem Boden. Ne?
Absolut. Ja. Mich würde mal noch interessieren, wie ist das bei euch in Chile? Ist es ähnlich wie bei uns auch so, was Bodenbearbeitung und so angeht? Seid ihr da auch eher so, ne, so flach wie möglich, oder wird da genauso noch gepflügt, oder wie ist da so die Devise der Chilenen?
Ja, sehr gute Frage, Carina, weil hier kannst du, es gibt alles, ja. Ich spreche jetzt über Chile, ja. Wenn wir gehen in Argentinien und Paraguay, ja, Uruguay und Brasil, das ist 95% No-Till, also Direktsaat. Mhm. Natürlich ist etwas anders, ja. Vielleicht ist für andere Podcasts, die wir das sprechen können. Aber jetzt in Chile ist viel Stoppelbearbeitung, ja. Mhm. Vor und vielleicht, würde ich sagen, weiß ich nicht, ob in Deutschland so war es vorher, aber seit zum Beispiel 15 Jahren in Chile oder 20 Jahren und sogar jetzt, aber ist sehr komplex, man konnte auch dem Stroh mit Feuer das machen. Ja. Ja. Also nach der Ernte und dann zum Beispiel einen Monat später dann komplett alles mit Feuer, ja, und dann kam eine Maschine, um dem Stoppel zu arbeiten oder dem Boden der ein bisschen zu vorbereiten, natürlich für die Drillmaschine, aber jetzt ist sehr, sehr komplex zu machen und eine Erlaubnis zu bekommen. Und deswegen der Stoppelbearbeitung war immer mehr am Trend. Ja? Mhm. Und momentan, Carina, gibt es auch alles. Ja? Du kannst sehen, zum Beispiel, wenn wir sprechen über unsere Maschine, nach der Arbeit oder nach der Ente, die möchten auch so flach wie möglich zu arbeiten, zum Beispiel mit einem Elidor oder ein Rubin, ja, arbeiten ganz flach und dann lassen sie ein bisschen dem Stroh oder diese Mischung und dann kann man nochmal mit einem Grua, ja, mit einem Grat und dann mischen so mehr und danach natürlich machen dem Vorbereitung für die Drillmaschine. So ist ungefähr, wie wir hier arbeiten. Aber gibt es auch Landwirte, die wollen so flach wie möglich arbeiten, ja, also nur flach und dann natürlich, die haben so eine Maschine wie ein Helidor und dann die wollen nur flach arbeiten, aber natürlich, die haben auch nicht so viel Stroh. Dann kann man das machen.
Also ich glaube, vielleicht mal zur Erklärung, du hast ja, glaube ich, bei der letzten Folge auch gesagt, dass man in Chile eigentlich die ähnliche Bedingung hat wie in Deutschland, so von den Strukturen auch her, von der Betriebsgröße her. Das ist jetzt ja nicht so, wie du gesagt hast, komplett so oder eigentlich deutlich unterschiedlich zu dem, wie du gesagt hast, in Paraguay und Brasilien, sondern du hast ja dann, klar, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, ich weiß nicht mehr genau, welche Hektarzahl du gesagt hast, ich glaube irgendwie 50 Hektar bis, da gibt es aber auch große Betriebe wie in Deutschland auch mit 5000 Hektar, aber die Betriebsgröße ist ja dann ähnlich und so wird auch dann quasi gearbeitet, so wie man das aus Europa kennt, oder?
Ja, ganz, ganz genau, Johannes. Also wenn wir gucken hier in Chile, also eine große oder vielleicht mittelgroße oder durchschnittliche Größe vom Landwirt hier ist circa 300 Hektar.
Ja.
Aber man kann hier natürlich auch finden, wo ich bin, also Landwirte, die haben 1.000, 2.000 Hektar, sogar 3.000 Hektar, aber die sind schon groß. Normalerweise, die haben so 300 Hektar, 500 Hektar und das sind schon die Größe, die hier man finden kann.
Ja, ja, wenn man jetzt, die eine Struktur ist natürlich die landwirtschaftliche Struktur, aber was ja auch Lemke betrifft, ist ja auch die Händlerstruktur. Du hast das jetzt ja gesehen, zum Beispiel bei, als du Trainee warst in Alpen, da hast du ja auch im Service gearbeitet und auch im Vertrieb und hast das auch mal in Deutschland ja kennenlernen können. Wie würdest du das denn jetzt mal beschreiben? Weil ich glaube, darüber haben wir letztes Mal nicht gesprochen. Das hat mich jetzt nochmal so, als ich mich so ein bisschen darüber vorbereitet habe, habe ich mich nochmal gefragt, ist das denn in Chile ähnlich, dass du sagst, du hast da verschiedene Händler, die auch familiengeführt sind, wo man dann als Lemke mit zusammenarbeitet, die auch den Service dann machen? Oder wie muss man sich das vorstellen in Chile oder in Südamerika? Natürlich ist das ein Markt, den wir ja noch erschließen müssen. Aber wie ist da so das Händlernetz aufgebaut? Oder wenn du schon sagst, 800 Kilometer ist für euch eine ganz normale Entfernung. Ich kenne das ja auch aus Amerika, wo dann der nächste Händler, sag ich mal, die sagen dann, das ist nicht so weit entfernt, dann fährt man da 150 Kilometer hin, da wird jeder in Deutschland die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und wie ist das bei euch denn so, Carlos?
Ja, also wir haben hier in Chile, wir arbeiten mit einem großen Händler, ja, das ist John Deere, auch Importeur. Und die sind sehr groß. Ja, was bedeutet sehr groß, ist, dass sie haben verschiedene Filialen in alle wichtigen Städten von Chile. Und in alle Städten von Chile, die haben auch eine Struktur, ja, wo gibt ein Serviceleiter und dann gibt es natürlich dem Serviceleute, die gehen auf dem Feld. Ja. Deswegen, die sind auch sehr gut vorbereitet und also zwischen alle Städten, die gibt es vielleicht nicht mehr als 150 Kilometer entfernt oder 200 Kilometer. Und deswegen, dass wir sind sehr gut besorgt hier. Ja. Also wir arbeiten mit einem großen Händler, aber diesem großen Händler hat 8 Filialen. Ja. Und mit diesen 8 Filialen, wir müssen etwas zu tun. Also ich spreche zum Beispiel in dem Sales-Bereich, es gibt einen Produkt-Manager, die ich spreche natürlich mit ihm, aber auch mit alle Sales-Leute oder ja, Sales-Leute von den verschiedenen Filialen.
Ja.
Und dann sind natürlich die Arbeiten als allein. Natürlich dem großen Gebäude oder der Headquarter ist in Santiago de Chile, aber die anderen großen Filialen, die sind in alle wichtigen Städten, wie ich gesagt habe. Das ist so funktioniert hier in Chile.
Also dann auch wie tatsächlich, dass dann auch mal der Landwirt 150 Kilometer dann zu seinem Händler fahren muss. Wenn du sagst, oder habe ich das falsch verstanden, dass die Abstände dann auch schon mal 150 Kilometer sein können oder so? Dass,
ja, also wie unsere Händler hier verteilt ist in alle wichtigen Städten.
Ja.
Und deswegen der Landwirt, der muss auch nicht so viel fahren.
Ja,
weil in alle von diesen Filialen, also für uns gibt es Lemken-Leute.
Ja,
man kann auch Maschinen kaufen, man kann auch Ersatzteile kaufen. Das kann natürlich passiert, dass in der Saison, dann möchtest du hier zum Beispiel, wo wir sind, hier in Osorno in der Filiale, ein Ersatzteil kaufen und vielleicht ist nicht so gewohnt, hier zu haben und die müssen natürlich von Santiago oder von anderen Filialen hier mitbringen, aber dann kann natürlich in den Tag passiert, also wenn etwas, und du kennst Carina selber, wenn kritisch ist, dann fährt der Landwirt da vielleicht allein zu einer anderen Filiale, um das zu abholen und dann weiter zu arbeiten.
Ne? Ja, man kennt das, haben wir ja auch schon gemacht. Also ich meine, ich musste auch gerade dran denken, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war, wo wir auch über Satzteile gesprochen haben, Johannes, ne, auch so dieses, ne, ich glaube, da muss man halt vielleicht auch dann einfach ein bisschen, oder vielleicht sind die Kollegen in Chile da auch ein bisschen besser organisiert, dass sie eben Verschleißteile und so eher dann auch zu Hause liegen haben, ne, weil ich habe ja den Luxus hier, ich bin zwar auch schon sehr organisiert und habe am liebsten alles zu Hause, aber ich habe den Luxus, ich habe 2 Lemken-Händler direkter Nähe, also da bin ich in 10 Minuten, ne? Ich habe also eigentlich alles, was ich auf dem Hof habe, habe ich auch einen Händler in direkter Nähe. Natürlich gehen ja auch immer oder oft dann mal die Teile kaputt, die dann auch so speziell sind, dass sie nicht beim Händler liegen, und deswegen kenne ich das auch, Carlos, wie du gerade so schön gesagt hast, dass man sich dann vielleicht auch selber ins Auto setzt und dann mal eine weitere Strecke auf sich nimmt, damit man aber eben weiterkommt, weil wir hatten auch schon Probleme, ne? Dann kommt dann wartet man sehnsüchtig auf den DPD-Boten und dann kommt er dann doch nicht und das Paket ist keine Ahnung wo verschwunden. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach eine Organisationssache dann eben, wenn man die weiteren Wege hat, dass man dann guckt, dass man die gängigen Teile zumindest und Verschleißteile und so mehr auf Lager hat dann. Ne?
Aber jetzt stell dir mal vor, Carina, du hast, so wie Carlos jetzt gesagt, du bist jetzt in Osorno und dann fährst du nach Santiago de Chile. Das sind aber 800 Kilometer.
Ja.
Das wäre so, wenn du einmal durch ganz Deutschland hin und zurück fährst.
Ja, deswegen, das ist schon Wahnsinn, was da für Wege. Also da weiß ich das auch wieder mal noch mehr zu schätzen mit den Händlern und allem, was wir hier wirklich, wie ich ja schon mal gesagt habe, ne, auch um einen Pudding haben im Prinzip. Da sind wir ja schon echt gut aufgestellt. Also selbst wenn ich jetzt zu Lemken fahren müsste, weil es irgendwo ein Teil hier nirgendwo gibt, überleg mal, ne, was habe ich zu euch? Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, sowas wie 1,5 Stunden oder so wäre ich ja zur Not auch in Alps, ist ja auch noch machbar.
Ja, und das ist ja tatsächlich auch, was ich auch sagte, wenn die Landwirte das, oder was du auch gesagt hast, und wenn die Landwirte das so kennen, diese Struktur, dass der Händler ja so und so weit weg ist, dann ist man eh schon anders auch vom Service her bereit, da Kompromisse einzugehen, weil man versucht, sich erstmal selber zu helfen. Das war auch meine Erfahrung in Amerika. Also da wurde erstmal so gut es geht irgendwie selber was gemacht in Nordamerika, und ich gehe davon aus, das ist ja in Südamerika auch gerade die einfachen Reparaturen, da versucht der Landwirt sich ja erstmal selber zu helfen, und dann kommt irgendwann der Servicetechniker vom Händler und dann kommt der Servicetechniker vom von Lemken sozusagen, wenn man mal irgendein Problem hat, was man jetzt wirklich gar nicht behoben kriegt, oder? Sonst würde man das ja auch gar nicht schaffen, Südamerika mit dir und deinem Kollegen zu bearbeiten, oder? Also die Selbstständigkeit der Landwirte ist, glaube ich, ja, oder wie soll ich, nicht die Selbstständigkeit, sondern die, das haben wir auch schon mal besprochen, dieses diese Fähigkeit, sich selbst zu helfen, ist, glaube ich, einfach aus Gründen, die einfach da sind, höher oder tiefer, als man das jetzt, sag ich mal, komfortabel aus Deutschland zum Beispiel gewohnt ist, oder Carlos?
Ja, das ist so, Johannes. Hier die Landwirte, die haben und viel auch die Lohnunternehmer vor allem natürlich, die sind sehr, also wenn etwas passiert und die können das reparieren, die reparieren einfach und die arbeiten weiter. Und die Landwirte, die das auch machen können, die machen auch selber. Und danach, die werden natürlich den Service von dem Dealer ansprechen und auch wie in Deutschland, wenn der Dealer oder der Servicetechniker von dem Dealer unsere Hilfe braucht für bestimmte Dinge, dann gehen wir natürlich, wir und unterstützen wir als Lemken, sagen wir so.
Ja. Was mich mal noch interessieren würde, Carlos, die Stimmung so generell in Südamerika der Landwirtschaft gegenüber, wenn man das so mit Deutschland vergleicht, das finde ich auch immer ganz spannend. Wie ist so die Stimmung der Landwirte? Läuft das? Haben die auch politische Schwierigkeiten? Und wie sieht es so mit Nachfolgern aus? Also würdest du auch sagen, dass da jeder Betrieb eine Nachfolge hat, dass die Generationen, die nachfolgenden Generationen auch die Landwirtschaft weitermachen wollen, oder ist das vielleicht auch auf einem absteigenden Ast bei euch da? Das finde ich auch immer ganz spannend.
Sehr gutes Thema, Carina. Ja. Also was ich auch hier kenne und von meiner Erfahrung, also viele Landwirte, die haben und gibt es sehr gute Beispiele, die man hier auch sprechen kann. Aber viele Landwirte haben Nachfolger hier und ich bin schon an dem Zeit, mit der neuen Generation zu sprechen, ja. Mhm. Und die sind dabei und die haben den Lust, auch weiterzumachen. Aber natürlich, wie in Deutschland, gibt es Herausforderungen, ja. Mhm. Wie die aktuellen Preisen, zum Beispiel Thema momentan, die bei uns neue ist, ja. AdBlue in Schlepper und so weiter, das vorher nicht das Thema war, ja.
Okay.
Ist jetzt ein Thema, ja. Aber ich würde sagen, dass 70% von den Betrieben haben mindestens einen Nachfolger und die sind schon dabei in der Generation, die neue Generation, und die haben natürlich neue Sachen, ich würde sagen, vielleicht neue Ideen im Kopf, die arbeiten schon in der Landwirtschaft. Und bei der politische Sache, ich glaube, dass die Landwirte hier sind sehr, sehr beliebt, ja. Ich kann vielleicht nicht anders sagen. Also wir haben Thema wie in Deutschland, die momentan, oder ich glaube, dass ich bin schon seit einem Jahr nicht da, aber da war schon ein Thema und war sehr politisch. Also man konnte natürlich alle Schlepper, vielleicht warst du auch dabei, Carina, alle Schlepper in Berlin und so weiter, da war ein Thema. Aber wir haben hier anderes Thema, ja, zum Beispiel Sicherheit bei uns. Sicherheit meine ich, also von Diebstahl und so weiter. Das ist bei uns ein Thema, wie zum Beispiel vielleicht auch in Südafrika, vielleicht nicht so stark. Und du kannst auch, und kann ich auch hier sagen, in Teile von Chile ist sind die Militär zum Beispiel bei einer Ente. Also jetzt gerade läuft eine Ente in ein bisschen Norden hier von wo ich wohne, und die sind die Militär dabei auch zu kontrollieren und zu gucken, dass nicht jemand kommt und macht etwas mit Feuer und so zum Beispiel. Also wir haben solche Themen. Hm. Ist etwas anders in Deutschland, Carina, vielleicht wenn du bei der Ente bist, dann willst du nicht vielleicht glauben, dass jemand kommt und macht etwas mit Feuer. Hier kann passieren. Und natürlich, wir haben dieses Thema momentan. Aber wie alle Landwirten, die müssen kämpfen mit Preisen, die müssen gucken mit Kosten, die müssen gucken, welche Fahrer kann ich für den Schlepper oder für den Mähdrescher haben, weil gibt es immer weniger. Die wollen nicht bei der Landwirtschaft arbeiten, weil die wollen nicht 10 Stunden oder 12 Stunden im Tag arbeiten, sondern weniger. Und das ist Das ist momentan das Thema, das wir haben. Also es ist schwierig, Mitarbeiter zu finden, die in der Landwirtschaft arbeiten wollen.
Mhm. Ja. Ja, das kennen wir ja hier auch.
Ja, also ist das auch ein Thema, was man ja in Deutschland auch immer mehr hört, ist dann, dass die Betriebe vermehrt auf Technik setzen, weil die auch keine Mitarbeiter mehr finden, die, sag ich mal, kleinere Maschinen bedienen. Oder die haben, früher hätte man, sag ich mal, mit 5 Mitarbeitern den Betrieb bewirtschaftet, mit kleineren Maschinen. Heutzutage versucht der Betriebsleiter den Betrieb mit einem Mitarbeiter zu bewirtschaften und dann fehlende Mitarbeiter werden durch größere Maschinen ersetzt. Arbeitsprozesse effizienter gestaltet, werden die Schlepper größer oder wie muss man sich das dann vorstellen?
So ist das ganz genau, Johannes. Also auch die Landwirte oder der Besitzer von der Farm, ja, die sagt, okay, ich möchte hier Mitarbeiter haben und die wollen natürlich jetzt nicht mehr in einer Ford von 5000 oder ohne Kabin arbeiten. Wir wollen einen großen Schlepper haben mit viel Technologie, auch ein Sitz, die bequem ist. Und dann momentan die Landwirte, die machen das. Ja, die kaufen großen Schlepper. Also hier kannst du auch Schlepper von 400, 420 PS, 350 PS finden, die vorher man hätte nicht gedacht. Ja, ein großer Schlepper war schon 200, 250 PS seit 7 Jahren. Und momentan gibt es großen Schlepper und die haben natürlich große Maschinen, auch große Arbeitsbreite.
Das ist natürlich auch schön für Lemken. Was ist denn, richtig. Wenn man jetzt nochmal, wenn die Maschinen immer moderner werden, wie, sag ich mal, verkaufst du in allen Bereichen von Chile denn die gleichen Maschinen? Oder kann es sein, dass du bestimmte Maschinen wie Flüge jetzt nur in der Gemüseregion anbietest? Oder hast du das dann auch bei deinem Händler sozusagen geteilt, dass manche Filialen nur die Technik verkaufen und manche Filialen nur die Technik? Oder sagst du, wir fangen bei neuen Filialen immer mit einfacher Technik an, sag ich mal, so eine Kurzscheibenegge und ein Grubber, das ist, sag ich mal, so ein Produkt, womit man den Markt gut erschließen kann. Und dann nachher, wenn man merkt, der Händler, der kann gut mit dem Ganzen zurechtkommen, dann fange ich mal an mit einer Drillmaschine, mit einer kleineren Drillmaschine und dann eine größere. Oder wie ist da so deine Vorgehensweise? Vielleicht jetzt auch nicht nur für Chile, sondern auch für die Märkte, wo du, sag ich mal, sagst, da kann ich mit den gleichen westeuropäischen Maschinen auf den Markt kommen.
Also wenn wir gucken, Chile, und wie ich gesagt habe, Chile ist sehr lang und natürlich in jeder Region ist etwas anders. Mhm. In der nördlichen Region von Chile, wo wir mit Lemken anfangen, das ist der Region del Maule, also in Talca, da wird viel gepflügt. Ja?
Ja.
Und dann natürlich unsere Fokus sind auch Flügen. Ja? Und ist komplett etwas anders als im Süden, wo wir wenige Flügen verkaufen, vorher natürlich war mehr. Aber die Leute, also die Landwirte oder die Farmzieher wollen immer weniger pflügen, außer es ist das notwendig ist.
Ja.
Wenn das notwendig ist, dann die pflügen. Und dann ist so, wie du sagst, Johannes, also in ein paar Regionen, der Fokus ist zum Beispiel der Pflügen. Andere Regionen, wo wir sehen, dass die Getreideregion ist, natürlich ist Stoppelbearbeitung und auch Drillen. Und andere Regionen, wo mehr Grünland ist, wir verkaufen ein anderes Technik. Mhm. Aber so ist ungefähr verteilt. Und in Argentinien, zum Beispiel als nachbarnder Land, ist auch so ungefähr das Gleiche. Also in der Region, wo viel Kartoffel gemacht wird, dann verkaufen wir auch ein anderes Technik als wie der Getreideregion.
Ja, aber das ist dann ja quasi so, das hast du auch in der letzten Folge beschrieben, wie das so ist. Und so ist das auch nach wie vor so. Oder kannst du irgendwelche Tendenzen jetzt schon erkennen? Oder du sagst ja, die Veränderung findet da statt so ein bisschen, dass manche sagen, die wollen vielleicht mehr Richtung Grubber gehen, weil sie dadurch vielleicht schlagkräftiger sind oder weil sie auch nur nicht so die Probleme haben mit Krankheiten. Oder gibt es da irgendwie auch Tendenzen, dass man sagt, da gibt es jetzt auch Resistenzen bei bestimmten Unkräutern oder dass sie dann sagen, wir gehen jetzt wieder doch mehr zur mechanischen Bodenbearbeitung hin, um da die Geschichte handhaben zu können.
Wir haben auch, wie auch in anderen Ländern, viel Unkrautresistenz, ja, und das ist ein Thema. Und das ist, wie wir auch in Argentinien angekommen sind. Also die wollten natürlich die konnten nicht so viel Chemie benutzen natürlich, weil gab es viel Resistenz oder gibt es viel Resistenz und die mussten sogar ein Land, die viel mit Direktsaat gearbeitet wird, also ohne Stoppelbearbeitung, also gar nicht, die haben schon angefangen. Ja, und die haben das angefangen, damit man ein bisschen eine ultraflach Arbeit machen kann, damit man dieses Unkraut und so weiter schneiden kann. Ne? Und Chile ist auch das Gleiche.
Ja, also welche Geräte, wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt in Argentinien dann unterwegs bist, welche Geräte kommen denn dann für die ultraflache Stoffbearbeitung in Frage? Große Kurzscheibenengen oder Flachgrubber wie den Korallin oder wie, wonach fragen denn die Landwirte dann tatsächlich? Weil das kennt man, hätte ich jetzt aus Europa oder man kriegt das nicht so mit in Europa, dass da tatsächlich solche Themen auftreten.
Also man, zum Beispiel, wenn wir gucken, Argentinien, das ist natürlich viel Kurzscheibenengen. Ja, das ist viel Kurzscheibenengen, Helio und Rubin, die benutzen das, um das diese Flacharbeiten zu machen, weil die können natürlich mit Geschwindigkeit arbeiten, da auch die Betriebe sehr groß sind. Ja, ist etwas anders als in Chile. Also ja. In Argentinien 2000 Hektar ist, war 1000 Hektar, das ist nicht so groß. Ja, also die arbeiten schon 5000, 10.000 Hektar und dann wenn mit einer oder vielleicht sogar mehr und die arbeiten schon mit den großen Maschinen und jetzt fangen wir auch mit ultraflach zu arbeiten und dann ist natürlich die Korallin kommt viel in Frage.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend dann auch diese ganze Entwicklung, weil ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Carina, man kriegt ja diese klassischen Informationen immer aus Südamerika, die man dann aus Brasilien hat und Argentinien und Uruguay, dass da alles so mit Direktsaat und Glyphosat gemacht wird, aber im Endeffekt, viele wissen ja schon, dass das auch zu Problemen führen kann, wenn es denn auf die Spitze getrieben wird, aber dass das jetzt auch tatsächlich schon so weit ist, dass man wieder, sag ich mal, da drüber nachdenkt, dann auch Resistenzen zu brechen, indem man wieder, sag ich mal, Eisen einsetzt und Maschinen einsetzt, das wusste ich tatsächlich jetzt nicht so oder war mir nicht so bewusst. Auf jeden Fall spannend.
Absolut, ja.
Nee, das ist ein Thema, die kommt, Johannes. Also wird natürlich mit viel Chemie oder solche Produkten gearbeitet, aber immer mehr guckt der Landwirt natürlich den Kosten zu reduzieren, weil natürlich auch teuer ist mit Chemie und vor allem wie wir, also Länder wie unsere Länder in Lateinamerika, die wir haben nicht so einen stabilen Wechselkurs und dann die Kosten, um eine Importation zu machen von verschiedenen Chemie, das ist natürlich sehr abhängig von dem Wechselkurs und dann kann sehr teuer sein. Und außerdem ein anderes Thema, zum Beispiel hier in Chile mit Dünger. Also wir arbeiten und wir können mit viel Dünger per Hektar arbeiten. Also hier ist nicht so kontrolliert. Also wenn wir hier drillen zum Beispiel, wir können, und das ist normal, 400 Kilo per Hektar im Dünger geben. Ne?
Keine roten Gebiete in Chile.
Ja, sind immer die spannenden Fragen dann vom Export. Wie viel Dünger kann man denn mit der Solitär DT ausbringen, Carlos? Ja,
das ist eine gute Frage. Ist abhängig natürlich von der Geschwindigkeit.
Ja, ich weiß.
Wir machen hier mit 400 Kilo oder sogar Landwirte mit 500 Kilo. Natürlich mit nicht so einer Geschwindigkeit von 14 km/h. Ne? Ja. Aber wir haben keine Probleme mit dem Dünger von unserer DT. Das läuft sehr gut.
Mhm. Ist es denn für dich, da hast du gerade angesprochen, diese Wechselkursgeschichten und so, ist ja bestimmt dann auch eine Herausforderung, wenn man jetzt darüber nachdenkt. Ich weiß nicht, ich glaube, hab mal gehört, wenn wir eine Maschine nach Amerika exportieren im Container, dauert, glaube ich, der Seetransport ungefähr 4 Wochen, oder? Und dann kommt die Maschine ja an der Ostküste an in Amerika und wird dann den Rest, glaube ich, mit dem LKW noch weitergefahren oder hängt davon ab. Wie ist das denn bei euch, wenn du jetzt eine Maschine bestellst, sozusagen für die zur Aussaat 2025, das wäre dann im Juni, Juli. Wann musst du denn dafür jetzt zum Beispiel einen Auftrag haben oder wann muss der Landwirt den Auftrag abgeben und wie ist dann der Ablauf denn mit Wechselkurs und so? Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn man das jetzt noch nie so gehört hat?
Also so ist und läuft ist etwas anders als in Deutschland, ne? Weil wir also wenn du eine Maschine kaufst in Deutschland, das ist schon, vielleicht musst du die Produktion warten, ja? Aber natürlich, wenn wir hier in Chile sind oder anderes Land in Lateinamerika, wir müssen an das denken und planen sehr gut. Ja? Zum Beispiel für Chile, für eine Drillmaschine, du möchtest einen Landwirt kommen und möchte eine Solita DD nicht vom Lager kaufen, weil wir haben im Bestand die Maschinen hier. Also unsere Händler bestellt auch Maschinen für den Bestand. Aber wenn kommt ein Landwirt und sagt, okay, ich möchte so eine Maschine haben mit solcher Konfiguration, die etwas anders als der normale Maschine, die wir hier mitbringen, bestellen, dann wir sagen, okay, im November oder vielleicht Oktober, es kommt darauf an, wie unsere Produktion natürlich läuft, muss der Landwirt die Maschine konfigurieren und dann bestellen wir. Ja, dann der Händler bestellt die Maschine und zum Beispiel produzieren wir in Dezember, ja, die ersten Wochen von Dezember, und dann vor Weihnachten geht schon der Container raus mit der Maschine. Mhm. Und dann jetzt gerade sind die ersten Maschinen, die Mitte Dezember sind jetzt in Chile angekommen, ja, und kommen in einen Container, eine komplette demontierte Maschine, eine Solitaire DT. Dann der Händler muss das natürlich nochmal bauen und dann fertig machen. Mhm. Und dann haben wir die richtige Zeit zu machen, damit der Landwirt da schon vielleicht eine erste Schulung bekommt, und dann können wir der, nach der Ernte die Maschine zu den Landwirt damit bringen, und dann fängt er schon Anfang April zum Beispiel Ende März mit Raps an, und dann läuft, so läuft das.
Und die Maschine, kommt die dann in Chile am Hafen an, oder kommt die auch an der Ostküste dann sozusagen an?
Nee, die kommt in Chile.
Ah, okay.
Ja, und in Argentinien, die kann vielleicht in Montevideo kommen oder sogar auch in Buenos Aires.
Ja.
Aber bei uns, die kommen alle die Maschine hier an dem Hafen in Chile. Und wird mit dem Container, mit LKW, eventuell so einem Headquarter in Santiago de Chile, so einem Händler, oder die können auch in ein paar Filialen, die können auch montieren.
Ja, okay.
Und die kann der Container komplett schon fertig, also mit dem LKW und Container, kommt die Maschine an der Filiale hier, und dann in der Filiale wird die Maschine aufmontiert.
Ja, vielleicht zur Erklärung für die Zuhörer, das ist jetzt also nicht so, wie man das aus Deutschland kennt, dass da eine fast fertige Maschine dann beim Händler ankommt und der Händler muss vielleicht noch die Beleuchtungsanlage dran schrauben, sage ich jetzt mal einfach übertrieben gesagt, sondern es ist dann schon so, dass die komplette Maschine dann zerlegt ist und dann auch vom Händler mit sehr viel, mit sehr viel Aufwand dann zu Ende montiert werden muss, wie wir das eigentlich sonst für europäische Maschinen in der Fabrik machen würden. Und dementsprechend muss der Händler dann natürlich auch Know-how haben, um so eine Maschine dann auch korrekt zu verkabeln und hydraulische Schläuche zu verlegen. Und weil halt der Transport ansonsten, wenn man die als komplette Maschine auf ein Schiff stellen würde, natürlich um ein Vielfaches teurer wäre, als wenn man eine Maschine in einem handelsüblichen Container reinbekommt. Also das dafür dann natürlich gerade in so Märkten wie bei dir, Carlos, oder in Nordamerika oder Südafrika oder wo auch immer wir die hinbringen, ist der Containerversand natürlich das Mittel der Wahl mit dem Punkt, dass der Handel dann natürlich da dementsprechend auch sehr viel mehr Aufwand investieren muss, um die Maschine fertigzustellen, damit die nachher beim Endkunden genutzt werden kann.
Richtig. Auch von diesem Seite, Johannes, und auch von dem Seite Unternehmer.
Ja.
Also Lemken, die mussten die Maschine natürlich montiert und dann demontiert und dann in den Container verpacken. Die machen auch natürlich andere Unternehmen. Aber da muss alles richtig sein. Und das ist natürlich eine schöne Herausforderung. Und wir als Lemken haben wir natürlich seit vielen Jahren diese Erfahrung.
Ja.
Und die kommen die Maschinen wirklich sehr gut und einfach, aber manchmal natürlich mit Herausforderungen so montiert, aber die kommen schon viel organisiert in dem Container.
Habe ich nicht irgendwas im Kopf von der Besichtigung bei euch im Werk? Habe ich da nicht irgendwas auch im Kopf, dass da mit dem Lack auch besonders aufgepasst werden muss, wegen dem bei so
Seekontainern? Nee, das war tatsächlich dieses Thema, wenn du eine Kompaktsolitär in Nordamerika kaufst, die Maschine hat kein Containerversandkonzept. Also die kann man nicht zerlegen, um die in einen Container reinzubauen. Ah. Deswegen werden die quasi mit Wachs eingesprüht, mit so einem durchsichtigen Wachs, und dann werden die in Folie eingestretcht, wie man und dann sehen, das sieht eigentlich ganz lustig aus. Und das ist tatsächlich, weil die sogenanntes Roll-on, Roll-off Konzept, die werden so als komplette Maschine auf ein Schiff gestellt und sind dementsprechend natürlich deutlich mehr der Seeluft auch ausgesetzt als eine Maschine, die in einem abgeschlossenen Container ist. Und wenn die Maschine dann 4 Wochen auf See ist, mit aggressiver Seeluft, und diese Vorbehandlung nicht hätte, dann würde die Qualität schon bei der Auslieferung zum Zielhändler deutlich gelitten haben, und dadurch muss man halt diesen Aufwand da betreiben. Und das ist auch der, einmal sind natürlich die Transportkosten deutlich höher, weil das Handling mit einem Container einfacher ist, weil man einfach in jedem Hafen mit einem handelsüblichen Kran diese Dinger da verfahren kann, und wenn man jetzt so ein Roll-on, Roll-off hat, dann ist halt deutlich mehr Handling, dann muss die Maschine separat draufgefahren werden, da sind andere Schiffe, und deswegen ist der Containerversand oder dieses ganze Thema Containerversand wird bei den neueren Maschinen eigentlich deutlich mehr betrachtet, als man das in der Vergangenheit gemacht hat, wo, sag ich mal, der Export zwar auch schon stark war, aber gerade diese Überseemärkte wie Südamerika eigentlich noch nicht so stark behandelt wurden, wie wir das jetzt haben, ne, Carlos?
Mhm. Richtig, richtig. Das sind von Kosten, man muss denken, ja, natürlich Roro, die kostet schon nach Südamerika mindestens 10.000 Euro. Mhm. Ja. Und dann ein Container kann kosten 2.500 Euro. Da kannst du schon das Unterschied sehen. Mhm. Natürlich, man hat Kosten, wenn man die Maschine montiert hier, aber ja, das sind komplett andere Kosten.
Mhm. Ja, klar.
Das ist so. Ja, Carlos, aber bist du jetzt noch vielleicht jetzt mal ein bisschen auf das, um auf das Wetter zurückzukommen, Carlos? Wie ist denn jetzt, du hast deine Urlaubssaison dann schon hinter dir, die Sommerferien, wenn ich das, oder du hast erzählt, deine Tochter hatte ab 15. Dezember Sommerferien. Also Richtig. Hast du auch schon deinen Urlaub hinter dir oder steht noch was an jetzt?
Ja, hier wird normalerweise in Februar, wir werden viele Leute, also Ferien machen, ja. Und dann werde ich auch natürlich ein paar Tage in Februar nehmen. Aber natürlich ist die Saison bei uns sehr stark, ja. Und dann muss ich auch natürlich bei unseren Kunden sein und da müssen wir alles vorbereiten, damit wir natürlich eine gute Saison auch haben können mit unseren Maschinen. Und hier ist etwas anders als in Deutschland auch. Also bei Gesetz, man hat eher in Chile und es ist auch vielleicht in anderen Ländern von Südamerika auch das Gleiche, also nicht so viel Unterschied. 15 Tage, also Urlaubstage.
Ja.
Ja. Mhm. In Deutschland, die sind 30 und hier, die sind 15 Tage.
Und jetzt nochmal, wie ist es denn dann so grundsätzlich in Chile, wenn man, fahrt ihr dann in Urlaub auch in Chile oder fahrt ihr dann in Urlaub woanders hin oder?
Ja.
Deshalb kann man das gar nicht so genau sagen.
Also hier haben wir, also da wir auch sehr lang sind, wir haben verschiedene, wir haben auch eine sehr, sehr große Küste, ne?
Ja.
Wir haben und sehr schöne Seen auch.
Ja.
Wir können hier viel Urlaub machen. Also hier in der Nähe, wenn du guckst, nochmal an der Landkarte in Osorno und dann Richtung Argentinien, da hast du viele Seen. Also hier bei mir, wenn ich fahre zu der Küste am Meer, das ist natürlich ein bisschen kalt hier, aber in 40 Minuten bin ich am Meer und dann in 50 Minuten bin ich an einer schönen See.
Ja.
Und dann deswegen kann man hier also ohne Themen sehr schöne Urlaubs oder Ferien machen.
Das klingt schön. Also kein Urlaub in Deutschland.
Nee, momentan nicht. Und im Winter, Carina, also vielleicht ein bisschen Ski auch so machen, das wäre nicht schlecht, ne? Im Winter.
Fährst du Ski?
Ja.
Und kann man in Chile, auch in einer Region bestimmt, kann man auch Ski fahren, oder?
Ja, viel.
Echt?
Viel. Ja. Also hier bei mir auch. Ich fahre eine Stunde und 30 Minuten und bin ich schon bei einer Ski-Unterkunft.
Sessellift.
Ja.
Ja,
also ich fahr kein Ski. Ich bin ganz untypischer Ackerbauer. Ich fahre kein Ski. Ich hätte erst meinen Skiurlaub zu fahren.
Das stimmt, weil im Winter hast du also weniger zu tun, Carina, als im natürlich, da kannst du Ski machen.
Carina, nee. Du hast keinen Jagdschein und du gehst nicht auf Treibjagd und du hast keinen Ski, bist kein Skifahrer.
Ich habe mir schon immer gesagt, ich bin so ein Hybridbauer. Nee, aber ich würde da lieber ins Warme fliegen. Da würde ich lieber nach Chile fliegen im Winter, wo es schön warm ist. Ich brauche das auch nicht.
Ja. Aber das ist ja tatsächlich, die Konstellation finde ich schon gut. Carlos sagt, er braucht 40 Minuten bis zum Meer und 50 Minuten bis zum Skigebiet. Also ich bin auch, ich habe jetzt gerade überlegt, ich brauche ungefähr 2,5 Stunden in Sauerland, um da ansatzweise Ski zu fahren.
In Winter.
Und ich brauche 2,5 Stunden bis nach Holland zum Meer. Aber 40 Minuten und 50 Minuten, da komme ich jetzt auch nicht dran. Also.
Ja. Das ist das Thema, da wir sind schmal hier.
Ja,
dann, Carina, da kannst du hier in, du bist immer natürlich beschäftigt, Carina, aber wann hast du weniger zu tun? Im Februar, Januar?
Das wüsste ich auch mal gern. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, rein theoretisch, sage ich mal, Dezember, Januar, Februar, ja.
Ja, okay. Dann kannst du im Februar kommen, siehst du?
Da kannst du alles machen, Carina. Kannst du Skifahren. Skifahren, am Meer schwimmen, im See schwimmen. Ja. Über.
Aber warte mal, Skifahren jetzt natürlich in Sommerzeit nicht. Also Skifahren im Wasser, ja, aber im Winter kann man hier Skifahren. Ja. Also man kann hier natürlich in Sommerzeit kannst du Strecken machen, schöne Wanderungen, vielleicht wo es Schnee gibt und so weiter.
Ja, ja.
Aber die Berge natürlich, die sind nicht mit, nicht mit Winter, komplett Schnee
um. Wenn ihr Winter habt, habe ich eh keine Zeit. Also dann.
Nee. Dann da hast du keine Zeit.
Dann bin ich hier in Action.
Ja, das ist auch, glaube ich, dann einfacher, wenn du hier in Europa Skifahren gehst, als wenn du dann nicht so nach Chile fährst.
Vielleicht. Zur Not in Nähe von Hamburg ist doch der Snowdome oder wie heißt der? Da kann man das ganze Runde Jahr Skifahren.
Das stimmt. Das stimmt.
Ja, Carlos, und jetzt machst du da den ganzen lieben langen Tag, machst du schön, wie du damals gesagt hast, chilenisches Barbecue und genießt das schöne Wetter oder?
Ja.
Ah, da will ich schon wieder. Davon hast du letztes Mal auch, glaube ich, ausführlich erzählt, wie man Barbecue macht in Chile,
ja,
oder?
Ja, also Johannes, das ist natürlich bei uns hier und auch Argentinien, das ist Barbecue ist ein Thema, ja. Es gibt nicht eine Runde mit Freunden, die man kein Barbecue macht. Also hier in den Häusern oder du gehst da, die haben eine Barbecue oder vielleicht so etwas, eine, wie sagt man das, eine Barbecue, aber ist schon montiert an dem Haus,
ja,
ne?
Ja.
Ja, das ist hier so und jedes Wochenende gibt es auch etwas zu machen und das ist immer alles mit Barbecue. Und wir machen alles über den Barbecue, weißt du? Das ist so.
Also auch die Du meinst jetzt auch, ihr grillt dann Fleisch und Gemüse und
Ja. Also wir essen weniger Gemüse, also nur Fleisch fast, aber Gemüse auch nicht.
Klingt vernünftig.
Ja, also wird sehr wenig Gemüse an dem Barbecue gemacht, ja. Also Barbecue hier ist für den Fleisch, ne? Und dann ist etwas, also wir haben guten Fleisch hier auch. Und auch die Preisen, wenn man guckt im Vergleich mit Deutschland, ja, das sind komplett etwas anders, ja. Also ein Kilo von einer sehr guten Fleischqualität, die kann hier kosten 25 Euro so ungefähr.
Ja.
Ein Kilo, ne?
Ja.
Aber sehr gute Qualität. Ne? Ja. In Deutschland, ich erinnere mich, ich weiß nicht, wie jetzt ist, aber eine hochwertige Qualität vom Fleisch, die kann so Richtung 50 Euro kosten, Kilo, ne?
Ja, ja.
Vielleicht doppelt so viel, vielleicht mehr.
Ja, je nachdem, das ist ja immer, wo man halt einkauft und so. Also, aber ich kenne, hast du ja schon öfters mir auch mal so erzählt, dass da doch. Das ist halt in den Ländern, wo dieses Fleisch auch dann produziert wird, vor allem dieses Rindfleisch, so wie in Südafrika ja auch, da war ich ja auch bei den Kollegen, die sagen auch das Gleiche, da wird halt viel Rindfleisch gegessen und auch. Ja, hier ist Qualität auch, und zu allen Gelegenheiten gibt es eigentlich Rindfleisch und das ist ja doch etwas anders hier in Deutschland.
Ja, in Deutschland ist viel Hähnchen natürlich und viel Schwein. Und
Schwein,
ja. Ich habe auch 5 Jahre in Deutschland gewohnt. Ne? Das war auch, was wir auch immer gegessen haben. Ne? Viel Hähnchen, viel Schwein. Manchmal auch natürlich Rindfleisch.
Ja.
Aber ja, so ist das.
Ja.
Andere Länder, andere Kulturen.
Ja.
Von Deutschland?
Vermisst du irgendwas von Deutschland, wo du sagen würdest, ach, das wäre schön, wenn es das hier auch gäbe?
Also auch eine gute Frage, Carina. Also meine beiden Tochter, die sind in Deutschland geboren und ich werde immer eine Verbindung mit Deutschland haben. Ich arbeite auch für ein deutsches Unternehmen und meine Zeit in Deutschland war wirklich sehr gut und sehr schön. Und ich muss sagen, vielleicht für die Leute, die in Deutschland wohnen und vielleicht die haben nicht die Erfahrung, in ein anderes Land zu leben oder ein Jahr oder 2 Jahren, die kennen wirklich nicht oder die glauben nicht, wie ein Land ihr habt, ja. Also Deutschland natürlich mit allen Herausforderungen, die es momentan gibt und so weiter. Aber Deutschland ist wirklich, natürlich, man kann die Sachen besser machen, ja, das ist so. Aber Deutschland ist ein Land, wo man wirklich sehr, sehr gut wohnen kann, sehr gut leben kann. Du hast alles, ne? Alles mittlerweile funktioniert auch gut. Gibt es Sicherheit und alle diese Sachen, die man wirklich vielleicht in andere Länder so nicht der Fall ist. In Deutschland das passiert, vor allem wo ich war. Ne? Ich war in Xanten, Carina, du kennst diese Ecken. Ist wirklich ein Dorf, die sehr ruhig ist. Man kann wirklich sehr gut spazieren mit Fahrrad und so weiter. Und in einem Land, wie wir sind, das ist vom Kultur auch nicht der Fall. Ja? Und das sind die Sachen, die wir auch vermissen. Ja? So ein Tag, um eine Runde Fahrrad zu fahren, ohne ein Auto kommt und passiert etwas. Ja? Und das sind Sachen, die man vermisst. Und auch die Deutsche, ich habe auch das Gute, wo ich hier wohne, wir haben auch viele deutsche Kultur. Also wie ich gesagt, meine Tochter, die gehen in eine deutsche Schule, gibt es auch deutsche Freiwillige Feuerwehrkompanie. Also wir haben auch hier in Chile eine deutsche Kultur. Und dann in Deutschland, das ist, das vermisse ich, aber ich habe auch ein bisschen hier.
Ja.
Und das ist das Thema.
Schön.
Das sind doch schöne Worte, würde ich sagen. Schöne letzte Worte von Carlos an unsere deutschen Zuhörer.
Finde
dass jeder
auch,
sich
ja.
mal überlegen sollte, was man eigentlich hat, bei allem, was man doch gerne noch mehr hätte, aber was man überhaupt hat, was für einen als auch eigentlich für die Deutschen halt selbstverständlich gilt, aber ich meine, ich war auch schon in vielen Ländern, wo man sich nachher wirklich fragt, wie gut geht es einem eigentlich in Deutschland, wenn man das in anderen Ländern sieht. Wie schon allein das Thema Sicherheit, wie du sagst, Carlos, ne, dass man nicht alleine mit dem Fahrrad auf der Straße fahren kann, oder man kann das natürlich schon alleine mit dem Fahrrad auf der Straße fahren, aber es kann halt auch immer dann was passieren, wo man sich in Deutschland eigentlich gar keine Gedanken zu macht. Ja,
ja das ist so.
Ja, Carlos, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank wieder für deine sommerlichen Eindrücke. Es wird langsam Zeit. Mittlerweile haben wir ja 7:30. Nach dem Barbecue-Thema knurren wir jetzt auch ein bisschen am
Magen. Ich wusste, dass du das sagst, Johannes.
Ja
richtig. Hab 7.
Ja. Und ja, ist ja auch immer so bei mir tatsächlich, sobald es jetzt irgendwie ans Essen geht. Aber bevor ich da natürlich jetzt das noch vergesse, wir haben beim letzten Mal ja schon gefragt, wenn du grillst, Carlos, grillst du, glaube ich, am liebsten Steak, weil es halt auch dann am häufigsten gibt, war das, glaube ich, deine letzte Antwort. Aber ich war mir nicht mehr so ganz sicher bei dem, jetzt greife ich mal deiner Frage vor, Carina, was mit dem Getränk denn war. Oh, ich glaube, du hast gesagt, du trinkst ein leckeres Kunstmannbräu, oder was hast du
Wir
gesagt?
Wir kamen da drüber, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass Carlos auch gesagt hat, dass auch ein Wein je nach Essen ganz gerne sein kann, oder?
Ja, das ist richtig, Carina. Also
kam aufs Essen.
Ja, natürlich, wenn man den Barbecue macht, ja, das ist sehr gewohnt, auch ein Bier zu trinken. Mein Onkel, also die haben eine Brauerei und die heißt auch Kunstmannbier, auch sehr bekannt hier in Chile. Mhm. Dann natürlich trinke ich normalerweise Kunstmannbier. wenn man ein rotes Fleisch isst, also zum Beispiel nicht Seafood, ja, sondern Fleisch, dann man trinkt natürlich rotes Wein. Mhm. So ist das hier, normalerweise. Ja. Und Seafood haben wir auch sehr gute Seafood. Ja. Natürlich, wenn du guckst, Chile ist sehr lang, wir haben viel mehr und dann haben wir sehr gute Produkte auch vom See. Ja. Und dann kann ich sagen, also nach Norwegen, wir sind der zweite Exportland von Lachs.
Ah.
Hm. Jetzt müssen wir das Thema an der Stelle abbrechen, gerade.
Johannes labert schon.
Auch noch Steak und Seafood. Also da wäre ich ja...
Surf and Turf.
Da muss ich auf jeden Fall nochmal irgendwie nach Chile hinkommen.
Ich kann dir etwas vorschlagen. Also nächste
Folge. Du kannst mit meinem Chef sprechen, Carlos.
Mit meinem auch.
Also nächste Folge im ein Jahr, circa ein Jahr, da müssen wir
live. Hier machen. Ja,
oder? Genau.
Ich denke, machen wir einen Betriebsausflug, Carina. Haben wir ja schon mal gesagt, glaube ich. Ne?
Finde ich gut, ja.
Ihr habt noch nicht gemacht, also da konnte vielleicht...
haben wir nur gesagt, ja.
Wir haben, das Problem. Also wir können einen Podcast, aber vielleicht mit einem Film oder was so, da können wir auch hier filmen, wo die Landwirte ernten und so weiter und wie unsere Bedingungen sind, weil das ist komplett etwas anders, ja. Und dann ist, also für die Zuhörer,
Boden und ständig die Dokumentation.
Genau.
Ich sehe es schon vor meinem geistigen Auge.
Ja, das machen wir. Ja, müssen wir.
Gut,
Carlos, so ist das. Carlos, ich bedanke mich nochmal für deine Zeit jetzt wieder. War wieder sehr interessant, mit dir zu sprechen. Wir haben uns jetzt ja auch lange nicht gehört. Nochmal einen anderen Einblick dann auch zu kriegen und einen anderen Blick auf Chile und auf Südamerika. Ja, vielen Dank dafür. Und ich denke, wir hören uns ja nochmal wieder und spätestens bestimmt auf AG Techniker sehen wir uns dann ja auch mal endlich wieder in Persona, Carlos, oder?
Ja, so ist das, Johannes.
Das wollte ich dich auch fragen.
Ja, nur bedanken. Das war nochmal sehr schön, euch zu sehen, mit euch auch etwas diesen Podcast zu machen. Und ich freue mich auf eine andere Podcast. Aber wie ich gesagt, Johannes und Carina, da müssen wir hier live machen. Und wir sehen uns bestimmt in Agritechnica.
Sehr schön, Carlos. Bis bald.
Ja.
Mach's gut.
Bis bald. Ne?
Ja, Carina, die zweite Folge mit Carlos, wie ich finde, tatsächlich immer noch interessant. Ich habe wieder persönlich nochmal eine andere Sicht auf viele Dinge bekommen, auch auf Chile bekommen, auf Südamerika bekommen. Was ich ganz bemerkenswert fand, war tatsächlich die Tatsache, dass auch in Argentinien wieder mehr darüber nachgedacht wird, Pflanzenschutzmittelresistenzen zu brechen, indem man da mit Stahl und Eisen drangeht. Hatte ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Und was ich auch ganz besonders interessant fand, war tatsächlich die letzten Worte, die Carlos jetzt, oder dann waren ja danach nicht mehr die letzten Worte, wir haben sie dann die letzten Worte, dass man sich eigentlich manchmal glücklich schätzen muss, in so einem Land zu leben wie Deutschland oder in allen deutschsprachigen Ländern, weil wir haben ja auch Zuhörer wahrscheinlich aus Österreich und der Schweiz, dass man da die Möglichkeit hat, so sicher und ohne Entbehrung, irgendwie ohne große Schwankungen der Währung, wie Carlos ja gesagt hat, da aufwachsen zu können. Und das haben, glaube ich, das hab ich auch ich selber manchmal gar nicht so vor Augen. Man nimmt das ja so als selbstverständlich hin. Das waren tatsächlich so meine zwei Punkte, die ich irgendwie so jetzt für mich nach der Folge mitnehmen würde. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Carina.
Ja, absolut. Also deswegen habe ich ihn ja auch gefragt, ob es was gibt, was er in Deutschland vermisst. Also hätte mir jetzt genauso gut auch irgendein Produkt nennen können oder ja, so. Genau. Und damit habe ich jetzt als erstes gerechnet, dass er irgendwas sagt. Keine Ahnung, ist ja auch manchmal so, wenn man in Urlaub fährt oder so und weiß schon, oh, da gibt was weiß ich was, ne, was es in Deutschland nicht gibt, genau, das esse ich da immer, an sowas hatte ich eigentlich gedacht, aber deswegen fand ich es auch umso schöner, dass er die Worte gewählt hat und einfach dieses, ja, das sollten oder das können wir uns, glaube ich, alle auf die Fahne schreiben hier in Deutschland, dass wir einfach auch mal wieder ein bisschen mehr Wertschätzung für alles haben und das ist ja auch das, was ich immer sage, ne? Es wird über alles nur gemeckert und aber wie gut wir es haben, dann doch am Ende des Tages wird halt gerne vergessen. Deswegen fand ich das total schön, dass Carlos das gesagt hat. Also es waren auf jeden Fall auch meine, das, was auf jeden Fall sehr bei mir hängen geblieben ist, neben natürlich allem anderen, wie immer, was super spannend war. Also ich folge Carlos ja auch auf Instagram und deswegen kriegt man da ja auch immer ein bisschen was mit, was er da, also ne, was für Maschinen und so zum Einsatz kamen und so. Und trotzdem ist es halt immer wieder spannend über den Tellerrand und vor allen Dingen so weit über den Tellerrand. Ja. Dann tatsächlich auf einen anderen Kontinent ja auch zu schauen, war einfach wie immer toll. Und Carlos, dem höre ich ja auch einfach gerne zu, ne? Das ist ja auch einfach, es ist einfach so charmant, wie er auch spricht und ich freue mich auch jedes Mal, wenn wir uns sehen und deswegen hoffe ich auch auf jeden Fall, dass wir uns im November wiedersehen und ja, war auf jeden Fall schön.
Ja, ne, fand ich auch. Ich glaube, dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufolgen, Carina. Du hast das nochmal gut zusammengefasst und dann bleibt mir auch gar nichts anderes übrig mehr, als mich zu bedanken, Carina, bei dir, dass du wieder dabei warst zu dieser veränderten Uhrzeit. Ja. Jetzt musst du dich ja schnell noch ans Abendessen begeben und dann geht's, glaube ich, zum Tanzen.
Genau.
Wie immer montags. Da will ich jetzt auch nicht stören. Ich werde mich jetzt auch ich begebe mich jetzt auch zu meinen Kindern mal. Die höre ich nämlich schon die ganze Zeit im Hintergrund.
Ja.
Und dann
18:40 Abendbrot ab.
Ja. Ich hoffe, dass die das schon hatten. Es geht weg auf dem Zahnfleisch, nein. Ja, nee, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank an die Zuhörer, dass ihr wieder mit zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wenn ihr Feedback habt zu Carlos, meldet euch. Ich leite das gerne weiter. Ansonsten, wie immer, das letzte Wort, Carina, überreiche ich dir.
Vielen Dank, Johannes. Ja, schön, dass du auch wieder dabei warst und danke auch nochmal an Carlos und schöne Grüße nach Chile und ja, ansonsten allen Zuhörern natürlich wie immer danke fürs Einschalten und wir freuen uns natürlich auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.